Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball.
Oh mein Gott! Und was muss ich dafür machen?
Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram oder markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt. Auf meinsportradio.de.
Block und Spike ist wieder da und schneller als gedacht melden wir uns zurück mit der nächsten Folge, Ausgabe 28. Und heute bin ich nicht alleine. Daniel Schmidt ist zwar noch nicht wieder aus dem hohen Norden wieder da, aber ich habe mir prominente Verstärkung an meine Seite geholt. Und wir wollen einige Themen besprechen. Wir haben viel vor heute und ohne lang zu schnacken. Bei mir ist Max Günther, ich habe es ja schon angekündigt, ehemaliger Nationalspieler. Und mit dem werden wir heute ein bisschen über Volleyball als Sport und Volleyball als Politikum reden. Moin Max, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, die wir hier verbringen können.
Minuten, Stunden, was auch immer es werden wird. Max, zu deiner
Tage.
Ja, wir werden es sehen. Das wird sich alles historisch entwickeln, hat mein Opa gerne gesagt. Für die Leute, die dich nicht kennen, du warst Nationalspieler jahrelang, warst dabei beim historischen Erfolg 2014, WM Bronze. Bei der World League beim 5. Platz 2012, warst bei Olympia 2012, gespielt bei Friedrichshafen, Düren, Haching, die großen Vereine in Deutschland alle abgearbeitet. Was muss man zu deiner Person sonst noch wissen? Erzähl mal ein bisschen über dich.
Wir wissen, was wir über mich erzählen. Okay, ich habe angefangen in Friedrichshafen, wo ich herkomme. Ich habe die Hefler-Schule mitgemacht von ganz klein auf bis ganz groß über die Youngsters, das Zweitliga-Projekt in die erste Mannschaft. Habe dann den Wechsel gemacht nach Düren, bin da auch wieder ins Pokalfinale gekommen, wie die Jahre davor auch. Bin dann nach Haching, hatte da 4 wunderbare Jahre und bin zurück nach Friedrichshafen, um dort meine Karriere dann zu beenden. Währenddessen, wie du schon gesagt hast, viele Jahre Nationalmannschaft gespielt und alles erreicht, was man sich so irgendwie als deutscher Volleyballer träumen kann.
Was würdest du so als dein Karriere-Highlight einstufen? War das damals die Olympiateilnahme?
Ja, Olympia ist für jeden Sportler das absolute Highlight. Man kann das schlecht vermitteln. Das muss man wirklich, man sagt es zwar so, ja, so flachs, aber man muss das erlebt haben. Das ist ganz besondere 2 Wochen waren das für mich persönlich. Man wird als Sportler anders anerkannt. Man hat diese Bestätigung in dem Dorf, wo wirklich auch die Top-Athleten sind und man fühlt sich als eine große Familie und das war das absolute Highlight meiner Karriere. Und danach war für mich persönlich alles nur Zugabe, weil ich wirklich das größte Ziel erreicht habe, das ich irgendwie nur in meinem Sport erreichen wollte.
Du wirst es nicht glauben oder vielleicht glaubst es mir, aber wir haben uns ja vor 3 Wochen, war es glaube ich, in Friedrichshafen getroffen und da haben wir einfach mal kurz zwischen Tür und Angel so besprochen, dass wir doch mal eine Sendung zusammen machen könnten. Aber wir haben uns schon satte 5 Jahre vorher getroffen und zwar bei der World League 2012 in Frankfurt. Damals habt ihr gespielt, glaube ich, gegen Bulgarien, Argentinien und Portugal. Damals war ich Ballroller bzw. Wischer mit meiner Mannschaft. Und das war kurz vor jener WM-Quali und ich hatte noch überlegt, tatsächlich mit meiner Mannschaft hoch nach Berlin zu fahren, hat dann damals nicht geklappt, zur WM-Quali eben, aber da, das war schon ein prägendes Erlebnis für mich damals beim Volleyball. Und da, lustige Anekdote, wir saßen dann immer rum und wer ist denn da, da in der Mitte, der ist ja viel emotionaler als die anderen. War das das, was dich da auch ausgezeichnet hat als Spieler, diese Emotionalität, mal abgesehen von der sportlichen Qualität natürlich?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss dich enttäuschen, ich kann mich leider an dein Gesicht damals nicht erinnern.
Sowas, aber da hatte ich aber auch noch lange Haare und so weiter.
Es ist, war immer so, ich musste immer mit Emotionen spielen. Es war, ja, gehörte zu mir dazu, ohne Emotionen konnte ich keine Leistung bringen und das ist auch das, was ich jetzt noch so am meisten vermisse, jetzt seit ich die Karriere aufgehört habe, diese Emotionen auch mal im Berufsleben ausleben zu dürfen, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, es gehörte dazu und ich denke, es hat mich auch geprägt.
Soweit zu deiner aktiven Zeit. Was machst du jetzt aktuell? 2015 hast du ja deine Karriere beendet in Friedrichshafen. Was machst du jetzt?
Ich habe einen normalen Beruf als Ingenieur genommen bei ZF Friedrichshafen AG, Hauptsponsor von VfB, und bin parallel dann auch in den Verband eingestiegen. Ich habe einen Ehrenamtsposten übernommen im Vorstand und dort einfach auch mal so die Sicht eines ehemaligen Spielers einzubringen und auch die Bedürfnisse und Wünsche der derzeitigen Spieler zu vermitteln in diesen Kreis und auch die Kommunikation einfach zu verbessern.
Jetzt hat kurz die Verbindung gehakt. Es fehlt nur das Wort, die genaue Bezeichnung deines Postens. Der Rest war drin.
Die genaue Bezeichnung meines Postens ist, ich bin Spielervertreter im Vorstand des Deutschen Volleyballverbands und dafür die Kommunikation zwischen den Spielern und dem Vorstand zuständig und einfach die Nöte und Wünsche der Spieler in den richtigen Kreis zu bringen.
Wunderbar, dann haben wir das auch komplett und jetzt können wir thematisch so ein bisschen einsteigen. Wir haben gedacht, wenn wir schon mal so einen prominenten Gast da haben, dann wollen wir das Ganze auch ganz groß aufziehen, nehmen uns Zeit und schauen mal vielleicht ein bisschen ausführlicher auch auf die komplette Saison zurück, angefangen mit dem Supercup. Der wurde ja das erste Mal gespielt diese Saison, beziehungsweise in der vergangenen Saison. Diesmal, oder die Premiere wurde in Berlin gefeiert, allerdings nicht in der Max-Schmeling-Halle, mit der du ja auch neben der Olympia-Quali auch noch andere emotionale Momente verbindest, sondern eben in der Mercedes-Benz-Arena. Was hältst du von diesem Format an sich oder was hast du damals gedacht, als das eingeführt wurde?
Ich finde das Format sehr, sehr gut. Also man hat zum einen das große Highlight, den Pokal und die Meisterschaft am Ende, und es hat was am Anfang gefehlt, um wirklich die Saison zu starten. Man hatte in den Jahren davor dieses Eröffnungsspiel immer größer gemacht und es war einfach Zeit, so ein besonderes Highlight zu installieren. Und ich denke, das ist dieser Supercup. Und man hat es auch gesehen bei der ersten Auflage. Natürlich war die Zuschauerresonanz nicht optimal. Zum einen geschuldet, glaube ich, auch dem Wochenende, das einfach da drumherum lag und den Erfahrungen, die man noch sammeln musste, so früh in der Saison, wie man das promotet. Ich denke, die nächste Auflage wird von den Zuschauerzahlen hoffentlich besser. Wir sind gewechselt jetzt nach Hannover. Ich kenne das norddeutsche Publikum als sehr volleyballbegeistert. Von daher bin ich gespannt, wie da die Resonanz ist.
Ja, du sprichst es schon an. Das wäre auch mal der nächste Frage gewesen. Das hat sich ja dann erübrigt. Also Standort Hannover findest du auch grundsätzlich eine gute Geschichte, den Wechsel?
Ja, sehr gut. Also ich finde, Berlin ist sowieso schon Volleyball-Hochburg. Vielleicht war es wirklich eine gute Entscheidung, mal woanders hinzugehen, wo leider jetzt, zumindest was den Männerbereich anbelangt, nicht ganz so viele Teams sind, die einfach ja Hamburg, Hannover, Bremen da, was früher zumindest eine sehr, sehr große Hochburg war, jetzt nicht mehr ganz so stark, einfach da mal wieder ein Highlight zu setzen, damit die Leute wissen, es gibt noch Volleyball.
Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Da gab es auch die eine oder andere negative Stimme von wegen, jetzt macht man das einmal und dann verschiebt man schon wieder den Ort. Kann man sicherlich so und so sehen, aber grundsätzlich sehe ich das sehr, sehr, sehr ähnlich wie du, dass man einfach auch die kahlen Flecken, die man hat, auf der Volleyball-Landkarte wieder füllt. Zurück zum Supercup vom letzten Jahr. Da haben wir ja gespielt, wir bleiben mal bei den Herren, Berlin gegen den VfB Friedrichshafen. Und das Ergebnis hat, glaube ich, keiner erwartet, dass der VfB da die Berliner so deutlich mit 13-0 ja fast schon ja vernascht, kann man sagen.
Mich hat es auch überrascht. Also besonders mit der kurzen Vorbereitung, die Vital hatte, dann noch der Wechsel davor vom Trainer an sich, was sehr, sehr schwierig ist normalerweise. Und die Berliner als eingespieltes Team davor das Triple geholt. Eigentlich immer konstant gewesen die Saison davor. Und dann zum Einstieg gleich so ein Kracher war auch ein bisschen richtungsgebend, denke ich, für die Rest der Saison bis auf die Finals. Aber bis da ja hat der VfB jeden überrascht. Also jeder, der in der Halle war, hat eigentlich ein enges Spiel erwartet oder zumindest einen Sieg von Berlin und es kam ganz anders.
Aber konnte man nicht bei Vital vielleicht so ein Stück weit den Trainereffekt so ein bisschen erwarten, weil wir erinnern uns mal zurück, er ist ja gekommen, du wirst dich lebhaft erinnern, 2012, relativ kurzfristig in Anführungsstrichen natürlich vor Olympia-Quali unter anderem, was alles anstand, und er hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit eure Truppe unheimlich weiterzuentwickeln in der Nationalmannschaft, und das gleiche war auch in Friedrichshafen. Ist Vital einer, der sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht immer gute Effekte erzielen kann?
Ich denke, Vital ist ein perfekter Trainer, um eine Mannschaft einfach zu bilden und da so ein Gemeinschaftsgefühl einfach hervorkommen zu lassen. Das war damals in der Nationalmannschaft definitiv so. Wir waren ein eingeschworenes Team und da war Vital der optimale Mann dafür. Jetzt in Friedrichshafen, denke ich, hat er eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengekauft gehabt, von den Typen her. Die haben sehr gut harmoniert und vielleicht ja, war es auch einfach so für die Erwartung, dass jeder gedacht hat, Berlin macht es sowieso, und VfB wurde ein bisschen unterschätzt, was im Nachhinein natürlich genau andersrum kam.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch stark von dem Berliner Sieg eigentlich ausgegangen und war dann doch ein Stück weit mindestens verwundert von dem Friedrichshafener Sieg. Gerade auch, als man dann geschaut hat, ich habe mich sehr gefreut, dass Ruben Schott viel gespielt hat, weil ich so ein bisschen die Angst hatte, wie es ja im Endeffekt im ersten Teil der Saison auch war, dass er Stephen Marshall den Platz von Paul Lottmann einnimmt. Aber auf der anderen Seite bei den Friedrichshafenern war ich auch sehr überrascht. David Sossenheimer zum Beispiel hat, glaube ich, dort direkt von Beginn an und fast durchgespielt, hat ein super Spiel gemacht und er hat eigentlich in Gesprächen vor der Saison gesagt, ja, ich gucke mir das ein Jahr erstmal an, ich kann ja nicht mit dem Anspruch nach Friedrichshafen gehen, direkt zu spielen. Und gerade diese jungen Spieler, sei es ein Sossenheimer, sei es dein Namensvetter Jakob Günther, die haben nochmal einen riesen Sprung gemacht und super schnell auch unter Vital.
Sehr, sehr gut. Und große Mannschaft, dass in Friedrichshafen derzeit viele deutsche Spieler spielen und die auch so gefördert werden. Also David Sossenheimer, denke ich, hat diese Saison grandiose Saison gespielt, von Anfang bis Ende sich enorm entwickelt und zum Leistungsträger geworden in der Mannschaft, wo man es von vornherein nicht erwartet hatte, dass er so die Rolle übernehmen kann. Und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also meistens ist es so, die erste Saison als neuer Spieler, als junges Talent ist meistens die einfachste. Jetzt in der nächsten Saison die Bestätigung dieser Leistung, da bin ich sehr gespannt, wie das ihm klippen wird.
Ja, wobei ich da, was muss ich sagen, relativ optimistisch bin als jemand, der nie in dieser Situation selber war, weil er ja auch jetzt fällt mir der Name nicht ein, Bühl, genau, logischerweise, seine letzte Saison auch grandios gespielt hat und eine super Entwicklung genommen hat und in der Nationalmannschaft sich ja auch relativ schnell nahtlos eingefügt hat und der ja auch unheimlich variabel ist. Sehr stabil in der Annahme, wurde ja in der Nationalmannschaft auch im vergangenen Jahr als Libero eingesetzt in der World League. Also ich glaube, da kann man fast schon drauf vertrauen, dass der das irgendwie auf die Kette bekommt. Aber klar, wie du sagst, der Druck ist natürlich jetzt auf seine Person sehr viel höher als vor der letzten Saison.
Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere natürlich, wenn man bei Friedrichshafen spielt oder in Bühl. Friedrichshafen zählt nur die Meisterschaft, der Pokal oder irgendwelche andere Titel, die Champions League. Und dort als Stammspieler seinen Mann zu stehen, einer der wenigen Deutschen, war da natürlich eine herausragende Person, musste viel Verantwortung übernehmen. Vielleicht hat es ihn auch auf die Aufgabe in Friedrichshafen gut vorbereitet. Das kann durchaus sein.
Ja, denke ich auch. Dann der zweite Name, den ich vorhin so ein bisschen in den Ring geworfen habe, ist Jakob Günther. Zunächst mal zu klären, nicht verwandt oder verschwägert mit dir, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nein, überhaupt nicht. Es sieht zwar ähnlich aus wie ich, kommt aus der gleichen Stadt wie ich, aber hat mit meiner Familie nichts zu tun.
Trotzdem zu seiner Entwicklung kann man auch eigentlich, es gab ja zwischendurch mal eine Phase, wo es hieß, dass er komplett aufhören will und jetzt eine Riesenentwicklung gemacht und sogar jetzt im erweiterten Kader von Andrea Gianni wieder dabei, also auch Riesenentwicklung, auch wenn er nicht so die Riesenspielanteile hat, weil natürlich mit Georg Klein und Andreas Tackwam nur zwei tolle Mittelblocker mit nochmal einem vielleicht tick höheren Niveau Stamm gespielt haben, aber auch Jakob Günther eine tolle Entwicklung gemacht.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass dieses Jahr ihn so ein bisschen angefixt hat, einfach zu sehen, okay, ich kann da mithalten, ich krieg das Vertrauen und mal sehen, wie da jetzt die weitere Entwicklung ist. Auch mit dem Neueinkauf, ne? Natürlich Philipp Collin kriegt da wieder einen Mann auf seine Position, der internationale Erfahrung hat, der vor Vital auch in der Nationalmannschaft immer eine wichtige Position gespielt hat. Ich bin gespannt, wie es für Jakob weitergeht.
Ja, ich auch. Du sprichst es schon an. Damit sind wir schon so ein bisschen in der Bundesliga und in der Wechselbörse auch drin. Ausführlich mit einigen Wechseln wollen wir uns dann noch später beschäftigen. Aber man weiß natürlich auch nicht, ob alle bei der Position bleiben. Wir schauen mal beim VfB rein. Andreas Tackwam und Jakob Günther haben schon gesagt, dass sie bis 2018 bleiben, beziehungsweise haben Vertrag bis 2018. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit Georg Klein? Bleibt er auch? Wenn Philipp Collin kommt, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass Vital sich so viele Mittelblocker im Kader leistet. Bin ich mal gespannt, wie das dort weitergeht. Gucken wir mal ein bisschen weiter zu den Berlinern, die ja, wie du sagtest, eigentlich als Saisonfavorit in die Saison gestartet sind und soweit eigentlich auch den Kader beisammen gehalten haben. Also natürlich Erik Shoji verloren als Libero, ganz, ganz wichtige Personen im Spiel der vergangenen Saison und auch Paul Lottmann auf Außen, aber gut eingekauft mit Stephen Marshall und Wouter Temat auf Diagonal und natürlich Luke Perry, einen sensationellen Libero, wie ich finde, hat qualitativ fast noch ein bisschen was auf das Spiel von Shoji draufgepackt dieses Jahr. Und trotzdem immer gegen Friedrichshafen diese engen, beziehungsweise diese Niederlagen, die im letzten Jahr nicht da waren, irgendwie schwer zu erklären, wie ich finde.
Ich hatte das Gefühl irgendwie, dass es doch auch irgendwann mit der Psyche zu tun hat. Also nach der ersten Niederlage, gut, im Supercup kann passieren, erstes Spiel. Aber dann die zwei Niederlagen in der Saison, die haben sie, glaube ich, hart getroffen. Und deswegen hat es mich viel mehr verwundert, dass sie am Ende wirklich so nochmal rausgekommen sind. Aber das Das war die große Stärke, allein in der Champions League, wie viele Spiele sie 3-2 gewonnen haben. Es war unglaublich. Man hat immer gedacht, okay, sind sie weg vom Fenster, dann stehen sie nochmal auf und nutzen ihre letzte Chance. Und von Berlin einfach diesen Zusammenhalt, das hat dann in die Mannschaft, um zu wissen, okay, am Schluss können wir trotzdem gewinnen.
Ja, das war, du sprichst es an, die Champions League, das war ja völlig wahnsinnig. Erst das Ding gegen Istanbul, wo man dachte, okay, also man muss ja vorne anfangen, eigentlich eine Gruppenphase mit unfassbar starken Gegnern gehabt. Da war Lube dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe, Reschow. Und die dritte Mannschaft war, hast du mich auf Glatteis geführt. Ich weiß, auf jeden Fall auch ein Team mit europäischen Topnamen. Hast du es gerade im Kopf?
Leider nein, ich bin auch gerade auf der Suche nach dem Namen.
Dann schaue ich das parallel gleich nach und wir liefern das nach. Aber auf jeden Fall eine starke Gruppe gehabt und die dann super bespielt, weitergekommen, zu Hause alles weggekommen, was Rang und weggefegt, was Rang und Namen hatte. Und dann kam ja eigentlich die Runde, wo dann die Welle richtig angefangen hat, Fahrt aufzunehmen, mit den Spielen gegen Istanbul, wo man auswärts unterlegen war. Und dann zu Hause auch schon hinten lag mit 0-2. Es war schon klar, wenn wir das Ding gewinnen wollen, braucht es den Golden Set. Und ab da hat das, glaube ich, angefangen in der Champions League mit dieser Euphoriewelle. Weil das war, glaube ich, das war ein Volleyballspiel. Es gibt so drei Volleyballspiele, die bei mir so in der Top-Rangliste stehen quasi. Das ist einmal, ohne Schleim zu wollen, euer Spiel gegen Kuba damals bei der Olympia-Quali. Das war Gänsehaut pur, das war sensationell. Und das war eben auch so ein Riesending mit 2-0-Führung, dann 2-2 Kuba und dann dieser unfassbare Tiebreak. Dann bei der diesjährigen Olympia-Quali weniger schön, der Krimi gegen Polen, wo es dann letztendlich um 3-4 für Deutschland und Polen ging, beziehungsweise letztjährige Olympia-Quali-Krimi und dann halt eben dieses Spiel, was unfassbar spannend war und unfassbar hohe Qualität auch hatte.
Also für mich, wie gesagt, nochmal, so sensationell, dass man wirklich, wenn man so weit unten ist, am Boden quasi, kurz davor auszuscheiden, die Kraft zu sammeln und zu sagen, okay, wir können es noch packen, nächster Satz ist unserer. Und das hat sie dieses Jahr ausgezeichnet und ist auch Meister geworden.
Ja, absolut. Dann kam ja das Ding gegen Moskau, das haben sie dann zweimal sogar 3-2 gewonnen, unfassbar. Und dann kommt dieser, wie man als Amateur oder als Laie vielleicht sagen möchte, Tiefschlag mit Platz 4, keine Medaille aus dem Final Four, aber allein schon diese Teilnahme, ja ein Riesenerfolg. Und dann die Spiele in Friedrichshafen und nach dem Spiel 1 in Friedrichshafen war ich mir sehr sicher, dass Friedrichshafen das sogar in 2 Spielen macht. Spiel 1 wieder gezeigt, dass sie die etwas cleverere, etwas nervenstärkere Mannschaft waren und einfach auch die fittere Mannschaft waren. Und dann in Berlin mit einem Kraftakt, den sie da rumgerissen haben, erst in der Max-Schmeling-Halle und dann Spiel 3 in Friedrichshafen gewonnen. Also diese mentale Stärke, die war schon unfassbar und ich glaube, das hängt. Dieser Knackpunkt der Saison war wirklich das Istanbul-Spiel, weil da hat es dann irgendwie Klick gemacht bei den Berlinern und ab da sind sie auf einer Welle geschwommen, auch wenn da zwischenzeitlich eine Krise in Anführungsstrichen mit der Niederlage in Spiel 1 gegen Friedrichshafen und dem Champions League Final 4 war. Aber würdest du das auch so als Knackpunkt sehen in der Saison?
Ich denke schon, aber besonders auch, man muss überlegen, Pokalfinale verlieren sie auch, waren einige herbe Niederlagen, die sie gegen den VfB einstecken mussten und wie fast jeder in der Halle habe ich nach Spiel 1 gesagt, okay, die Sache ist durch. Weil ich davon ausgegangen bin, dass sie am nächsten Wochenende beim Champions League Final Four nicht viel zu holen haben, wo sie da sehr, sehr gut gespielt haben. Also wenn man die Spiele gesehen hat, gerade das zweite um die Platz 3 war sehr eng, gute Qualität, waren sie knapp dran, eigentlich eine Medaille zu holen. Und dann nach so einem emotionalen Höhepunkt, den du eigentlich in dieser Saison hast, nochmal so die Energie aufzubauen, zu sagen, okay, jetzt haben wir noch 2 Spiele im Finale, jetzt müssen wir es nochmal umreißen. Chapeau, also ich kann nachvollziehen, wie viel Kraft es gekostet hat und wie viel Selbstsicherheit man als Mannschaft wirklich braucht, um es durchziehen zu können.
Ja, du, als Spieler kann man sich da natürlich, oder als ehemaliger Spieler kann man sich da natürlich nochmal reinversetzen. Hattest du vielleicht mal eine ähnliche Saison oder ähnliche Situation, wo es auch so ein Knackpunkt war, wo du vielleicht auch so ein bisschen nacherzählen kannst, was man als Spieler dann auch denkt und wie man sich als Spieler fühlt in solchen Situationen, erst wo dieser Knackpunkt ist und wo man dann so lange in die Saison rein oder ans Ende der Saison von einem Spiel profitiert letztendlich?
Es gab bei mir einige solche Spiele, die in den Saisons stattgefunden haben. Meistens ist es für mich so gewesen, es war dann irgendwie das Pokalfinale, wo du einfach sagst, okay, du drehst diese Geschichte noch. Ich kann mich mit Haching erinnern, dass wir das wirklich noch 3-2 gewinnen gegen Friedrichshafen. Wo du einfach dann so diese Motivation rausziehst für den Rest der Saison, weil meistens als Spieler ist es so, die Saison bis Dezember, Januar dauert relativ lang. Und ab Januar geht die Saison quasi wie im Fluge vorbei, weil du die Playoffs hast, die Finals, so das ein Highlight das andere jagt. Und da musst du wirklich fit sein im Kopf, das ist das Wichtige.
Ja, fit waren sie, die Berliner, und sind dann am Ende auch nicht unverdient, kann man sagen, glaube ich, Meister geworden. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause, lassen euch ein wenig verschnaufen und sind dann gleich wieder da mit weiteren Bundesliga-Vereinen und natürlich auch mit Max Günther. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir haben ausführlich gesprochen über die Berlin Recycling Volleys, über den VfB Friedrichshafen und das sind natürlich die Aushängeschilder der VBL, aber ein Verein, der mausert sich langsam aber sicher dazu, dass er denen zumindest Konkurrenz machen möchte und das sind die United Volleys, zweimal in Folge jetzt Rang 3. Ich glaube, keine Mannschaft in der VBL-Historie kann vorweisen, immer in den Top 3 gewesen zu sein. Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich das belegen kann oder nicht. Aber auf jeden Fall Phoenix aus der Asche, eine Geschichte natürlich mit ein bisschen finanzieller Unterstützung. Aber über die United Volleys müssen wir natürlich reden. Und vielleicht eingangs so ein bisschen die Meinung von dir, Max. Wie findest du das Grobkonzept, was die Uniteds fahren? Mit den jungen Spielern, die an ein, zwei erfahrenen Spielern so ein bisschen an das Leistungsniveau rangeführt werden und das so erfolgreich?
Es ist sensationell, was dort aufgebaut wurde. In so einer kurzen Zeit so eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzubauen, ist einmalig, denke ich, hier in Deutschland. Und besonders muss man auch sehen, sie haben natürlich auch clever eingekauft. Na, wir haben einen Trainer, Michael Warm, der mit jungen Spielern super arbeiten kann. Ich hatte selber die Ehre, 2 Jahre mit ihm trainieren zu dürfen als junger Spieler. Und er bringt einem sehr, sehr viel bei. Und jetzt mit der Erfahrung, die er noch in all den Jahren gesammelt hat, denke ich, ist es noch viel, viel besser geworden. Dann haben sie mit Christian Dünnes einen Spieler gehabt, der ein Leitwolf sein kann, der die Spieler mitreißen kann und dann in den stürmischen Zeiten auch wirklich dasteht und die wichtigen Punkte macht. Und an ihm konnten auch solche Spieler wie Jan Zimmermann konnten daran wachsen und auch seine Rolle finden und auch dieses Selbstbewusstsein finden. Und ich bin gespannt, wie es jetzt nach so einem Schnitt, der jetzt natürlich kommt nach der Saison mit den Abgängen, die sie hatten, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben ja schon einen Einkauf gehört. Jetzt sind schon 3 Einkäufe, die wir schon gehört haben. Das sind ja sehr, sehr interessante Spieler, sehr gute Spieler und mal sehen, ob die sich auch wieder so als Team finden können.
Ja, du sprichst ihn schon an. Natürlich, Christian Dünnes vielleicht auch ein Spieler, der das Projekt ein Stück weit getragen hat mit seiner sportlichen Qualität, aber auch eben mit seiner menschlichen Qualität. Was glaubst du, wie sehr das Projekt mit ihm zusammenhängt oder andersrum, wie sehr das dem Projekt vielleicht einen Knick verleihen kann, dass er weg ist?
Ich denke, für die Anfangsjahre war einer der Säulen, die jetzt natürlich weggefallen ist. Aber wenn man überlegt, der Neueinkauf Patrick Steuerwald, der kann ihn, denke ich, ersetzen auf dieser Position. Ich habe jahrelang mit Patrick zusammengespielt, das ist mein Jahrgang, also wir kennen uns, seit ich 14 bin. Und der ist vom Charakter her ein Leader, der kann die Mannschaft führen, der kann die Mannschaft die richtige Richtung geben und ich bin gespannt, ob er einfach die Position auch bei United einnehmen kann, um die Mannschaft weiter so erfolgreich führen zu können.
Ja, gerade das gespannte Steuerwald und Warm kann ja auch super funktionieren. Steuerwald ja auch im Stab der österreichischen Nationalmannschaft mit dabei, wo Michi Warm ja der Trainer ist. Sehr, sehr interessant. Jetzt sind wir schon bei den Personalien, dann ziehen wir das einfach mal vor. Du hast es angesprochen, Jan Zimmermann, Moritz Reichert, Christian Dünnes weg, Florian Ringseis auch weg, aber für uns interessant als Leute, die besonders nochmal ein Augenmerk auf die deutsche Nationalmannschaft natürlich werfen, Jan Zimmermann und Moritz Reichert. Unheimliche Entwicklung gemacht in Frankfurt und jetzt ins Ausland. Ist das vielleicht auch, auf der einen Seite kann man sagen, schade, weg aus der Bundesliga, aber auf der anderen Seite kann man sagen, tolle Arbeit gemacht und in eine bessere Liga verfrachtet, die beiden Jungs. Und im Endeffekt ist das nur gut für deren Entwicklung und für die Entwicklung des deutschen Volleyballs an sich.
Es ist ein Prädikat für Frankfurt, für die Uniteds, dass sie wirklich 2 Spiele jetzt hervorgebracht haben, die nach Frankreich gehen, dort zu 2 namhaften Mannschaften und einfach den nächsten Karriereschritt gehen. Ich denke, in der deutschen Bundesliga wäre der nächste Karriereschritt, gäbe es nur Berlin oder Friedrichshafen, dort sind die Plätze voll. Wenn man als junger Spieler die Chance bekommt, das machen zu können, warum sollten sie das ablehnen? Also natürlich für uns Bundesliga sehr, sehr schade, diese tollen Talente und die tollen Spieler nicht mehr sehen zu können, jedes Wochenende, aber auch für sie persönlich und für die Nationalmannschaft ist es, denke ich, der richtige Schritt gewesen.
Das kann ich so eigentlich fast ohne Widerspruch unterschreiben. Natürlich wäre es vielleicht mal der Anspruch, darüber werden wir später noch ausführlich quatschen, die Bundesliga so konkurrenzfähig zu machen, auch international solche Spieler dann zu halten. Aber ich glaube, dass es noch ein Stück weit Weg zu gehen ist, aber dass vielleicht auch einige Dinge schon in die richtige Richtung gelenkt ist, sind. Betrachten wir mal die Neuzugänge, die geholt wurden. Moritz Karliczek auf Außenannahme kommt von Rottenburg und Julian Zenger von Friedrichshafen, bevor wir ausführlicher vielleicht über Julian Zenger sprechen. Karliczek, super Saison in Rottenburg, der richtige Mann für die Position von Moritz Reichert?
Ich habe eigentlich erwartet, dass Karliczek schon 2 Jahre vorher zu den United geht. Also wirklich, es sind 2 Jahre, was war doch, müssten 2 Jahre gewesen. Ich denke, er hatte schon früher das Talent, das war in Rottenburg, konnte so sich als Stammspieler ein bisschen platzieren. Aber es wird für ihn nochmal einen großen Schritt, glaube ich, jetzt von Rottenburg zu den Uniteds. Und da ja, sind Top 3 spielen international, das ist nochmal ein richtig großer Schritt. Und da bin ich gespannt. Ich denke nicht, dass er Moritz Reichert 1:1 ersetzen kann, weil Moritz ist ein Riesentalent. Ich habe mit ihm in Friedrichshafen zusammenspielen dürfen. Die Spielintelligenz, die er mitbringt, ist sensationell. Also er macht wenig dumme Fehler. Er ist da einfach, wenn der Ball kommt, versucht die bestmögliche Lösung zu finden und die gelingt ihm auch meistens. Von daher bin ich von ihm sehr überzeugt und ich bin gespannt, wie Karliczek das die Position ersetzen kann.
Ja, auch zwei völlig verschiedene Typen, wie du schon sagst. Moritz Reichert, der auch jemand, der ein Stück weit auch noch, zumindest wenn man das sehen möchte, sieht man das auch vom Beach geprägt, dieses vielleicht noch ein Ticken variablere, ein Ticken intelligenteren, Anführungsstrichen, Spiel im Angriff. Super Saison gespielt und auch, denke ich, der Wechsel zur Tour, genau die richtige Entscheidung, genau der richtige Schritt für ihn. Jetzt haben wir Julian Zenger noch auf der Libero-Position, kommt für Flo Ringseis, auch für einen der Leader. Was hältst du von Julian Zenger? Du kennst ihn ja wahrscheinlich ein Stück weit von Friedrichshafen, aus Friedrichshafen. Wirst ihn da vielleicht ein Stück weit verfolgt haben. Was kannst du zu ihm sagen?
Wieder mal ein großes Libero-Talent, das wir in Deutschland haben. Also wir sind eigentlich gesegnet auf dieser Position. Wenn man sich überlegt, welche Talente wir da schon hatten in diesen jungen Jahren. Also man, direkt Markus Steuerwald hat mit 17 die Champions League gewonnen. Dann die Ferdinand Tille, mit dem ich zusammen gespielt habe, auch super Spieler auf der Position. Auch der ist noch nicht mal 28, glaube ich. Dann kommt jetzt natürlich der nächste Spieler hinterher, das nächste große Talent, das wir einfach fördern müssen. Und ich denke, aus meiner Sicht war es die richtige Entscheidung, hinzugehen für Julian. Es war auch dort wieder, welche Alternativen hätten es ihm gegeben? Also der hätte nach Friedrichshafen gehen können. Ich glaube, an Markus kommt er noch nicht vorbei. In Berlin würde Luke Perry bleiben. Auch da würde ihm dann nur die Bankplatz bleiben. Und dann ist schon die Nummer 3, ist schon Frankfurt. Und dort die Möglichkeit zu haben, einfach zu spielen, ist für so einen jungen Spieler optimal. Und jetzt muss er sich beweisen, jetzt muss er zeigen, dass er auch unter Last seine Leistung bringen kann, weil alle Augen sind auf ihn gerichtet. Wir haben davor mit einem super Libero, der auch die Emotionen aufs Spielfeld gebracht hat. Ich bin gespannt, ob er als junger Spieler das auch kann.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ihn ja kennenlernen dürfen. Ich war ja dabei bei der U20-EM in Bulgarien vergangenen Sommer und Julian Zenger da auch emotional leader ein Stück weit der Mannschaft. Toller Typ und ich glaube, dass der sehr gut in dieses Gefüge bei den Uniteds reinpasst. Kennt ja zumindest Tobi Krieg auch aus der Junioren-Nationalmannschaft und auch von den Typen her wird das, glaube ich, gut harmonieren. Eine Verpflichtung, wo ich es gesehen habe, sofort gesagt habe, das passt sensationell. Und qualitativ, der wird einen Riesenschritt machen, davon bin ich überzeugt nochmal. Und der ist aktuell auch schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, hat auch eine tolle letzte Saison gespielt beim VCO. Denke ich auch, ein sehr, sehr guter Wechsel. Und das Grundgerüst bei den Uniteds bleibt ja ein Stück weit auch vorhanden. Nehmen wir mal Christian, also was heißt Grundgerüst, aber das Grundgerüst der Deutschen, ja, wie soll man sagen, ist schwierig, da die richtigen Worte zu finden, aber ich sag mal so, Lukas Bauer, der das Projekt von Anfang an mitgetragen hat, auch ein toller Typ, kennst du ja auch persönlich aus Zeiten, wo ihr beide in der Nationalmannschaft miteinander gespielt habt. Tobi Krieg, über den wir noch einige Worte später verlieren werden. Michi Warm, der das Ganze trägt und das Ganze fügt sich dann trotzdem wieder zusammen, auch wenn Grundgerüst vorhin natürlich völlig das falsche Wort war, weil ein paar Säulen weggebrochen sind. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, es fügt sich alles so zusammen und das ist wie so ein Puzzleteil, was wirklich passt und dass da mit sehr viel Verstand auch gearbeitet wird.
Das Bild passt. Also ich glaube, die emotionale Ebene passt bei dieser Mannschaft. Sie werden sich als Team, glaube ich, sehr schnell sehr gut finden. Jetzt ist es dann nur die Frage, wie sie dann wirklich ihre Leistung und das Potenzial, das definitiv in der Mannschaft vorhanden ist, von Anfang an aufs Spielfeld bringen können. Sie haben jetzt auch mit der internationalen der Bühne wieder eine Mehrfachbelastung, wie sie dieses Jahr auch schon hatten. Und ich bin gespannt, wie schnell sie in die Saison starten und wie gut sie in die Saison starten.
Soweit also zu den United Volleys und den zweiten, der sich den geteilten Platz 3 mit den Uniteds teilt, den wollen wir natürlich auch nicht vernachlässigen und darüber sprechen. Das sind die Power Volleys aus Düren. Auch eine tolle Saison gespielt und da geht aber jetzt der Trainer weg, Tommy Thielekein. Und ich glaube, das war ein Riesenfaktor in der letzten Saison. Was Bauchgefühl, was glaubst du, wie sich das Ganze da entwickeln wird im kommenden Jahr?
Ich kann es nicht einschätzen. Also ich habe... Mir tat es weh, als ich gesehen habe, dass wirklich dieses junge Trainertalent geht. Ich denke, er hat die Mannschaft wirklich nach vorne getrieben mit seiner, ja, mit seinem Willen, mit seiner Energie, die er hatte. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit dem neuen Trainer wird. Ich kann ihn nicht einschätzen, ich kenne ihn nicht. Ich hoffe nur, dass diese Spielfreude, die Düren jetzt wieder in dieser Saison an den Tag gelegt hat, auch in die nächste Saison mit übertragen wird, weil sie sich schon extrem gewandelt haben zu den Lions der Forus, wo ich so ein bisschen Sorge um Düren hatte.
Ja, absolut, haben einen riesen Sprung wieder gemacht dieses Jahr, haben sich auch in der Saison gesteigert und waren das einzige Team tatsächlich, die in der regulären Saison auch die Friedrichshafener schlagen konnten, die aber das Maß aller Dinge waren vor den Playoffs. Und eigentlich auch in den Playoffs sieht man mal von den Finalspielen ab. Jetzt muss man natürlich schauen, wer bleibt, wer geht. Tommy Thielekein hat ja viele Finnen auch mitgebracht. Bisher steht nur fest, dass Tim Broschok bleibt und Roman Saus auf Außen. Ansonsten steht da noch gar nicht so viel. Also schwierig einzuschätzen tatsächlich auch, was bei den Dürenern passiert. Und dementsprechend schwer ist es jetzt auch so ein bisschen zu mutmaßen. Deshalb nutzen wir jetzt die Zeit in der Bundesliga noch mal ein bisschen auf den Nachwuchs zu schauen, der uns ja sehr am Herzen liegt und der vielleicht das ein oder andere Mal in der Saison auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und in den Nachwuchs nehmen wir einfach mal die komplette Junioren-Nationalmannschaft in der U21 und Teile der U19 rein. Und es gibt mal ein paar Personalien, die ich einfach mal so in den Raum werfe, zu denen du mal ein bisschen was sagen kannst. Und wir haben ihn vorhin schon angesprochen von den United Volleys. Tobi Krick im Mittelblock, deine Position.
Ich kannte ihn da vorher nicht und ich muss ehrlich sagen, ich bin sowas von überrascht, wie abgeklärt er wirklich in seinen jungen Jahren schon ist. Es ist für mich als Mittelblocker eine Freude, es zuzuschauen, wie er da im Block arbeitet, wie er versucht, den Zuspieler auf der anderen Seite zu zerlegen. Und es ist wirklich ein Riesentalent, was die Blockarbeit anbelangt. Und ich bin froh, dass wir so einen haben. Und ich bin gespannt, wie da seine Karriere weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, wohin es ihn noch ziehen wird in der Zukunft, weil er ist noch so jung und er ist schon so abgeklärt und so erfolgreich. Und es bleibt sehr spannend um ihn, glaube ich.
Absolut, mit 16 ist er ja schon bei den United Volleys in die Bundesliga gestartet und am Anfang als Außenstehender hätte man auch wieder sagen können, okay, sein Vater, der steht ja hinter den United Volleys als derjenige, der das aufgebaut hat, als Geldgeber. Aber sportlich absolut qualifiziert und absoluter Leistungsträger auch. Er kann man sagen, Block absolute Stärke, da ist er auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber im Angriff muss er vielleicht noch ein bisschen arbeiten, ist vielleicht noch nicht ganz durchschlagskräftig.
Ich war auch nie der Angriffsstärkste, von daher, man kommt auch mit einer guten Blockarbeit sehr, sehr weit und der Angriff, das kriegt man dann schon noch irgendwie auf die Beine. Aber das ist halt so, er ist noch relativ jung, aber im Angriff denke ich, er hat das Köpfchen auch da, erfolgreich zu sein und jetzt mit Patrick Steuerwald, der wird ja noch einige Kniffe jetzt kennenlernen und da wird es eigentlich in einen Riesenschritt nach vorne gehen.
Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und er ist ja schon jetzt dabei in der A-Nationalmannschaft. Mal gucken, wie lange er im Kader bleibt, ob er vielleicht sogar mitkommt in die World League, in die Gruppenspiele. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat er sich über die 2 Jahre vielleicht auch ein Stück weit verdient. Soweit zur Personalie Tobi Krick. Eine andere Personalie, die aufgefallen ist in der regulären Saison, ist Egor Bogachev auf Annahme außen. Was kannst du zu ihm sagen?
Ja, durchschlagskräftig ohne Ende. Für ihn, glaube ich, ein relativ schwieriges Jahr. Das vergangene, weil er doch stark im Fokus stand und so auch ein bisschen den Druck der Öffentlichkeit gemerkt hat, denke ich. Ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Ich hoffe, dass er nicht Banksitzer bleibt, sondern auch dort die Chancen bekommt zu spielen, weil als junger Spieler musst du einfach mal ab und zu das Spielfeld sehen, aber ich denke, es werden jetzt 1-2 Lehrjahre für ihn kommen.
Ja, vielleicht kann er ja so ein bisschen den Weg eines Ruben Schott gehen, auf den wir auch später nochmal genauer eingehen werden, aus aktuellem Anlass, der ja auch bei den BR Volleys jetzt 4 Jahre, glaube ich, unter Vertrag war bei den Profis und da auch eine Zeit lang auch, also eigentlich bis zu dieser Saison eher Ergänzungsspieler oder Ersatzspieler war, Ergänzungsspieler dann nicht, hat ja kontinuierlich mehr Spielzeit bekommen, aber ist das vielleicht auch der Weg, der für Egor Bogachev ein Stück weit vorgezeichnet ist?
Wie gesagt, ich hoffe, dass er nicht so dieses Berliner Eigengewächs und ja, er ist eh da sozusagen, sondern dass er die Chance bekommt, seine Leistung einfach zu zeigen. Aber es ist auf der Position sehr, sehr schwierig, an so einer renommierten Mannschaft wirklich denn die Spielanteile zu bekommen, weil ja, das Ziel ist auch bei Berlin einfach die Meisterschaft und die Champions League. Das steht ganz weit vorne. Und ich denke, für ihn persönlich wird es jetzt eine interessante Erfahrung, wie das Profileben jetzt wirklich ist. Und ich denke, sehr, es wären ein bis zwei Lehrjahre für ihn und dann bin ich gespannt, was aus ihm geworden wird, was aus ihm wird sozusagen.
Wir werden das hier auf jeden Fall weiter verfolgen. Ein anderer Name, der in der Volleyballwelt bekannt ist mit anderen Vornamen, ist Tille. Da haben wir Ferdi Tille und Leo Tille, beide Nationalspieler. Und jetzt kommt auf einmal der dritte im Bunde, Johannes Tille, daher beim VCO Zuspieler. Auch er eine gute Saison gespielt, die ein oder andere MVP-Medaille abgegriffen. Was sagst du zu ihm?
Es ist wie die Tilles an sich ist er nicht der Größte, ne? Es ist, ich denke, es wird schwierig. Also ich bin gespannt, welches Team ihn nimmt und wo er die Chance bekommt zu spielen. Als Zuspieler ist es immer ja eine Sache der Erfahrung. Man sieht einfach, die Zuspieler werden mit der Spielerfahrung werden sie immer besser. Man hat es bei Jan Zimmermann gesehen und jetzt bin ich gespannt, wohin der nächste Schritt für ihn geht.
Ja, die Größe ist ja auch ein Thema, wobei man sagen muss, Patrick Steuerwald ist als kleiner Spieler ja auch sehr, sehr weit gekommen. Aber natürlich, das ist ein Punkt, der sicherlich eine Rolle spielt. Das ist ja auch gleiche Problematik auch bei Stefan Thiel, dem zweiten Zuspieler beim VCO. Ja, auch nicht der Größte. Ich glaube, beide um die 1,85, irgendwie sowas um den Dreh. Für einen Volleyballer ja eine absolute Nichtgröße eigentlich. Aber Zuspieler und Libero sind vielleicht noch die Position, wo man sich fast am ehesten noch erlauben kann, einen Kopf kleiner zu sein, würde ich fast so sagen. Dann gibt's noch eine Personalie, die beim VCO ganz interessant war, auf der Diagonalposition. Max Auste, der Kapitän auch der U21-Nationalmannschaft, lange verletzt gewesen. Jetzt mal schauen, wie es bei ihm weitergeht. Was sagst du zu ihm als Spieler?
Wie gesagt, lange verletzt. Es ist in den jungen Jahren so verletzt zu sein, also immer schwierig. Er hat sich da wirklich gut erholt. Auch hier ist die Frage, wohin zieht's ihn? Das ist so die Frage, die es bei vielen Spielern jetzt sich stellt beim VCO-Jahrgang, wohin kommen sie in die Bundesliga? Welche Erfahrungen machen sie in den ersten zwei Profi-Jahren? Entscheiden sie sich dann wirklich Profi zu werden oder wechseln sie da auf die Sache, okay, Volleyball ist mein Hobby und ich studiere nebenbei? Ich denke, die nächsten zwei Jahre ist für den ganzen Jahrgang die entscheidenden, was ihre Zukunft einfach anbelangt, ob sie eine Chance sehen in dem Sport oder ob sie keine Chance sehen. Und deswegen sind die Vereine, in die sie jetzt kommen, sehr, sehr wichtig und sind der entscheidende Faktor, wie es weitergeht für die jungen Talente. Und ich hoffe, dass jeder von ihnen die richtige Entscheidung trifft und den richtigen Verein für sich findet.
Ja, ich bin mal gespannt. Natürlich United Volleys sind so eine Anlaufstelle für junge Spieler, da habe ich so spontan dran gedacht, aber auch Düren, wo ich jetzt nicht weiß, wie es auf der Zuspielerposition weitergeht, da gab es auch schon das ein oder andere Gerücht, dass die zumindest interessiert seien an Johannes Tille. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht und auch das werden wir natürlich hier verfolgen. Jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen durch die Wechselbörse gescrollt und ein Nachwuchsspieler ist er nicht, aber über ihn müssen wir natürlich trotzdem reden. Aus dem Mittelblock mit Stirnband bei den Berlinern Felix Fischer hat seine Karriere beendet. Gibt es da Worte, die auch nur annähernd das beschreiben, was er für Berlin bedeutet hat und seine Karriere so ein bisschen würdig erweisen hier?
Also ich denke, es gibt keinen Spieler und auch keine Worte dazu, wie es beschreiben kann, dass man so lange bei einem Verein die Treue hält, die Fanbase wirklich aufbaut, eine Fanbase hat. Und für mich persönlich war es der schönste Moment, als ich gesehen habe, dass er mit der Meisterschaft seine Karriere aufhört. Ich durfte das auch erleben. Und ich muss sagen, es gibt nichts Besseres, weil du traust nichts nach, du hast alles erlebt. Und ich denke, der Verein wird ihn da irgendwie auch auffangen und wird immer den Verein treu bleiben und sich da irgendeine Position haben. Es gibt, glaube ich, keine bessere Verbindung wie Felix Fischer und die BR Wallace. Es ist ein Synonym geworden, sein Stirnband. Und ich freue mich einfach für ihn persönlich, dass er so einen guten Abschluss seiner Karriere hatte.
Ja, sensationell finde ich auch. Also und das aus dem Mund eines Friedrichshafeners eigentlich zu hören, der sagt, er freut sich, dass Felix Fischer das Ding mit einer Meisterschaft beenden konnte. Die Worte, ich war in Berlin ja beim zweiten Spiel auch und Gänsehaut wirklich, wie er dann sein Wort ans Publikum richtet, das Publikum abgeht und du merkst wirklich, dieser Mann steht eigentlich für die BR Volleys. Inwiefern ist das schwer? Natürlich ohne mit dem sportlichen Aspekt natürlich, den man vielleicht ein Stück weit noch auffangen kann bei den BR Volleys, aber dieser menschliche Aspekt, der Mannschaft einfach wegfällt, kann es auch einen Knick vielleicht geben oder wächst die Mannschaft dann auch mit der Zeit da wieder rein nächstes Jahr?
Das sehen wir ja überall in Deutschland so ein bisschen. Wir brauchen die Identifikationsfiguren und Felix war einer von denen. Das war die Identifikationsfigur für Berlin und es ist schwierig, so einen Mann aufzubauen. Wenn man so einen hat, dann muss man ihn schützen, ihn wertschätzen und ihn nach vorne bringen. Und ich denke, Sebastian Kühner oder Robert Kromm kann so jemand sein. Aber es gibt natürlich keinen, der die Historie von Felix hat, der wirklich so lange dabei war bei einem Verein. Und ich habe das Vertrauen in Berlin, dass sie wieder so eine Position aufbauen können, aber es ist natürlich schwierig. Und ich hoffe, dass mehrere Vereine einfach diese Möglichkeit sehen, Spieler für sich zu binden, sie so als Idealfigur oder Symbolfigur aufzubauen, um einfach die Verbundenheit zwischen Fans und Mannschaft und Verein wiederherzustellen, die an manchen Orten doch verloren gegangen ist.
Eine letzte Personalie besprechen wir noch in diesem Blog, und zwar, du hast ihn im Vorlauf schon mal angesprochen und wir wollen ihn nicht unerwähnt lassen, das ist Linus Weber. Der spielt in der U19 ist es jetzt mittlerweile schon, U19 Nationalmannschaft und hat sich besonders hervorgetan und spätestens da war sein Name in aller Munde in der deutschen Volleyballwelt bei der WM-Qualifikation, die gespielt wurde in Friedrichshafen, im Spiel gegen Italien, wo dann letztendlich leider die WM-Quali ganz knapp verpasst wurde, auch aufgrund des Modus, das ist eine andere Geschichte, wurde ja auch kontrovers diskutiert, aber ein super Typ und ein Riesentalent auf der Diagonalposition, oder?
Ich war selber persönlich in der Halle und durfte ihn spielen sehen und es war einfach auch sensationell zu sehen, so ein junger Spieler mit den physischen Talenten und jetzt schon dieser Übersicht und Spielintelligenz, für mich ein Riesentalent. Definitiv und ich hoffe nur, dass wir als Verband den richtigen Weg finden, ihn zu fördern, so wie er gefördert werden muss und wie er auch gefördert werden will, weil dieses Talent, das müssen wir fördern, es ist für mich persönlich ein herausragender Spieler und ich hoffe, dass er das Potenzial, das er hat, einfach auch ausschöpfen kann und damit zu einem großartigen Spieler werden kann.
Ganz, ganz spannend auf jeden Fall und natürlich werden wir auch Linus Weber weiter verfolgen. Das soll es mit diesem Block gewesen sein. Gleich gucken wir nochmal kurz auf den DVV-Pokal und dann beschäftigen wir uns ein wenig mit der Nationalmannschaft und Sportpolitik. Wir haben viel vor und sind noch lange nicht am Ende dieser Sendung. Bis gleich.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
VBL haben wir besprochen, Supercup haben wir besprochen, den Nachwuchs haben wir besprochen und da fehlt ein wichtiger Wettbewerb, nämlich der DVV-Pokal. Den wollen wir natürlich auch noch besprechen und Einstiegsfrage vielleicht an dich, Max. Mannheim jetzt zum zweiten Mal gewesen dieses Jahr. Der richtige Schritt von Halle nach Mannheim zu gehen?
Absolut. Ich denke, für das Niveau dieser Veranstaltung war es genau der richtige Schritt. Man merkt es auch, die Resonanz der Zuschauer ist da. Und dieses Jahr hatten wir zwei gigantische Spiele, die natürlich das Ganze noch besser promotet haben. Also das Frauenspiel, muss ich ehrlich sagen, hat mich ein bisschen mehr gepackt als das Männerspiel. Es war von der Emotionalität her unglaublich. Und ich hoffe, dass wir dieses Niveau einfach konstant weiterhalten können. Und dann bin ich mal gespannt, ob die SAP Arena uns noch lange so voll bleibt.
Ich hoffe es zumindest. Auch in Sachen Eventisierung ein Schritt nach vorn? Oder kann man da vielleicht noch einen Ticken mehr rauskitzeln?
Ich denke, bisher sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Natürlich gibt es ein, zwei Stellschrauben, an denen man noch drehen kann. Ich denke, die Integration der Music Acts dieses Jahr war nicht ganz optimal, die kann man sicherlich noch ein bisschen besser vollziehen. Man muss auch der richtige Weg, einfach ein riesen Event daraus machen, da gehören diese Music Acts dazu und ich bin gespannt, was die DVS sich im nächsten Jahr ausdenkt.
Ja, absolut. Ich freue mich auch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir mit meinsportradio.de auch wieder da sein werden und übertragen werden, so wie wir das bisher in Mannheim immer gemacht haben. Ich hätte mir auch tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, so wie es beim Supercup ja war, die Musik-Acts noch ein bisschen geiler, ein bisschen spektakulärer einzubinden. Aber ich glaube, ohne jetzt konkret es zu wissen, da haben ein Stück weit tatsächlich auch die Fernsehübertragung von Sport 1 eine Rolle gespielt, die ja Zeitdruck hinten raus hatten, auch mit Fußball. Das ist natürlich ein Thema, eigentlich ein No-Go-Thema im Volleyball, diese Geschichten immer, aber man muss sie leider ansprechen. Und vielleicht das auch ein Grund für die fehlenden oder kurz gehaltenen Show-Acts, dass eben von Sport 1 Druck kam, dass das Ding in einer bestimmten Zeit durchgemacht werden muss, beziehungsweise die Übertragung ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach zu Ende ist.
Ich denke, auf dieses Thema Fernsehen sollten wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Könnte natürlich sein. Ich habe da persönlich eine ganz spezielle Meinung und die können wir gerne später noch diskutieren.
Das machen wir. Dann schauen wir nochmal kurz aufs Sportliche. Du hast schon gesagt, das Damenfinale, das war sensationell, das war großartig, das war emotional, das war geprägt von vielen, vielen langen Ballwechseln, hochspektakulär und eben dann auch mit dem Sieger hinten raus, Überraschungssieger würde ich sagen, MTV Stuttgart, weil Schwerin bis dahin eine absolut weiße Weste hatte, spielerisch, ergebnistechnisch in der VBL, eine sensationelle Saison gespielt hat, spielerisch perfektionistisch gespielt hat und dann kommt auf einmal dieser eine Klickmoment bei Stuttgart im dritten Satz und ab da gleitet das Heft völlig aus der Hand bei den Schwerinerinnen. Wie passiert sowas, wenn du 0-2 zurückliegst? Wie kann einem das Heft des Handelns noch so derart aus der Hand gleiten und wie schwer ist es, da nochmal einen Turnaround zu finden?
Und auch hier bei dem Spiel hat man einfach gesehen, Volleyball ist auf dem Niveau eine reine Kopfsache. Die ist im Kopf, die vielleicht auch nicht so wie Schwerin schon an den Sieg gedacht hat, okay, der liegt nur noch ein paar Punkte von uns weg, sondern einfach frei jeden Ball spielt, die gewinnt am Schluss auch. Und natürlich hat MTV ein bisschen überraschend gewonnen, aber muss ehrlich auch sagen, jetzt im Playoff-Halbfinale haben sie auch wieder eine grandiose Leistung abgeliefert und aus meiner Sicht haben sie verdient, den Pokal gewonnen. Für uns Zuschauer gab es, glaube ich, nichts Besseres als so ein enges Spiel, so ein dramatisches, weil halt in dem Spiel hat man alles geboten bekommen, was den Volleyball ausmacht und war eine super Werbung natürlich auch für unseren Sport.
Absolut, ja, Riesenwerbung und die wurde ja auch zumindest Vollzeit bei Sport 1 gezeigt, so viel sei nochmal die Diskussion später vorweggegriffen, das Herrenfinale ja leider nicht. Über die Begegnung der Herren, die würde ich jetzt insofern einfach auslassen, als dass wir erstens die Nationalmannschaft besprechen wollten, zweitens die beiden Mannschaften ja schon ausführlich bei Supercup und Liga besprochen haben und im Prinzip doppelt sich das auch viel, weil das DVV-Pokalfinale eigentlich das gleiche Schema war wie in der Liga und dem Supercup auch. Kannst du damit konform gehen?
Auf jeden Fall, lass uns so weitermachen.
Alles klar, dann machen wir weiter mit der Nationalmannschaft und schauen erstmal generell drauf. Es gab natürlich die große Personalie schon im letzten Jahr. Vital Heinen, der Erfolgscoach der letzten Jahre, hört auf. Was hast du gedacht, als du damals von der Meldung Wind bekommen hast oder von der Entscheidung Wind bekommen hast?
Ich war ja schon relativ früh da involviert in der ganzen Geschichte, dadurch, dass ich im Vorstand bin. Es war auch von Vital klar, dass er einfach diesen Schnitt ziehen möchte. Hat es relativ früh kommuniziert und so wie Vital ist, er macht es einmal richtig zu Ende und dann ist die Sache auch gut für ihn. Ne? Für uns persönlich als Verband war es natürlich schwierig, den Nachfolger zu finden und ich denke, dass wir mit Gianni den absolut richtigen Mann gefunden haben. Es gibt keinen, der so emotional eine Mannschaft führen kann und ich bin gespannt, wie er die Leute, die er jetzt so zusammengeholt hat, auch dort einfach dann wieder nach vorne bringt. Und ich denke, auch bei den Frauen haben wir mit Felix die optimale Besetzung gefunden. Und die haben auch ein sehr, sehr spannendes Jahr vor sich. Und ich bin persönlich, dass Nationalmannschaften sich weiterentwickeln werden, welche Schritte sie gehen und welche Erfolge sie uns in den nächsten Jahren noch bringen können.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Und Andrea Gianni ist natürlich auch jemand, der in einigen Punkten Vital Heinen zumindest sehr ähnlich ist. Er hat auch die Philosophie, junge Spieler ranzuführen, das also ein bisschen im Mix mit alten Spielern. Und er sagt auch, sein Fokus liegt ganz klar auf der Block-Defense. Das ist eigentlich auch ein Ding, was bei Vital sehr ähnlich ist. Ist das gut, dass er im Prinzip diesen Weg auch ein Stück weit fortführen kann? Oder kann man vielleicht auch sagen, ist vielleicht ein bisschen Schnee von gestern? Wie würdest du das einordnen? Natürlich bist du jetzt ein bisschen befangener, aber so, wenn du versuchst, objektiv drauf zu schauen.
Ich denke, dass die meisten Fehler macht es verliert und durch die Block-Defense ist man einfach da, man dem Gegner die Möglichkeit, Fehler zu machen und bringt ihn vielleicht auch manchmal um seine Nerven. Und die Philosophie hatte Vita schon, wir waren sehr erfolgreich damit und da geht Gianni jetzt den Schritt einfach weiter und wird da sicherlich auch dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Er war ja jahrzehntelang der Topspieler in Italien und ich bin gespannt, welche Kniffe er unseren Jungs beibringen wird.
Ja, du sprichst an, als Spieler natürlich sensationeller Typ auch. Er kam ja von Slowenien und sagt, das Potenzial in Deutschland ist nochmal höher und er kommt vom Vize-Europameister. Also das spricht ja auch sehr für den deutschen Volleyball. Fühlt man sich da auch ein bisschen geadelt?
Generell können wir uns als deutschen Volleyball glücklich schätzen. Also sowohl bei den Frauen auch als auch bei den Männern hatten wir nur Top-Trainer quasi zur Auswahl und jeder hat sich beworben, wollte unbedingt den Job haben. Es ist die Außendarstellung, oder wir selber sehen uns, glaube ich, nicht so gut, wie wir von extra gesehen werden. Also der deutsche Volleyball hat schon eine hohe Anerkennung international. Man sieht einfach, was für eine Arbeit wir in den Vereinen zeigen, in der Ausbildung und welche Talente wir auch in der Nationalmannschaft haben. Und vielleicht müssen wir uns ab und zu mal öfters auf die Schulter klopfen, was für gute Arbeit wir machen.
Hiermit getan. Wir schauen mal so ein bisschen auf die, wir schauen mal ein bisschen auf die Personalien, die jetzt dabei sind im Kader, im vorläufigen Kader für WM-Quali und World League. Da haben wir erstmal auf die jungen Spieler eingehend, bevor wir auf den großen Hammer eingehen, haben wir Sossenheimer dabei, Reichert natürlich, dann haben wir Günther, Krieg und wie sie alle heißen, Karliczek. Der richtige Weg, so viele Junge jetzt auch mitzunehmen und so viele Junge jetzt zumindest in der Vorbereitung nochmal dabei zu haben?
Auf jeden Fall. Also ich denke, er macht das optimal. Wir haben einen Generationsschnitt, wenn man ehrlich ist, nach der letzten Olympia-Quali definitiv gehabt. Das ist nun mal so, die Nationalmannschaft denkt in Olympia-Zyklen und der letzte Zyklus ist vorbei. Die Generation wechselte. Jetzt haben wir nochmal die Chance, die großen Allstars, die zurückkommen aufs Parkett, ja vielleicht auch die Jungen ein bisschen anzuleiten, zu sagen, die Erfahrung weiterzugeben, die sie in den alten Jahren gemacht haben und dann auch so einen sanften Übergang zu bieten. Die Talente, die wir jetzt in der Nationalmannschaft haben, haben durchweg riesiges Potenzial und ich bin überzeugt von den Spielern und ich bin gespannt, ob Andrea Gianni dieses Potenzial denn auch zutage fördern kann.
Sanfter Übergang ist das Stichwort eigentlich, weil, wie du sagtest, natürlich nach der Olympia-Quali ist ein Sebastian Schwarz ist weg, ein Georg Grosser ist natürlich weg, dann hast du den Trainer, der weg ist und noch einige mehr, aber du hast aber ein Grundgerüst, was trotzdem steht mit dem Libero Markus Steuerwald, mit auf Außen Dennis Caliberda und Christian Fromm, zwei absolute Weltklasse-Außeneingreifer, wenn sie in Topform sind. Man hat auf mit Simon Hirsch einen unheimlich gut veranlagten, sprungkräftigen Diagonalangreifer, der in diese Rolle immer noch reinwachsen kann, ist ja auch noch ein junger Kerl eigentlich. Und im Mittelblock auch tolle Typen, Philipp Collin, Tobias Krieg jetzt als Nachwuchsspieler und ganz, ganz viel Potenzial eigentlich. War man da so ein bisschen auch in der Glückssituation, den Übergang jetzt doch so smooth eigentlich gestalten zu können?
Ja, es ist für mich persönlich schon ein harter Schnitt, weil wir viele Spieler mit viel Erfahrung jetzt auch verloren haben, aber zum Glück haben wir auch haben die Spieler sich einfach nochmal committed zu sagen, sie spielen weiter. Also gerade mit Caliberda, Fromm, die eine harte Saison in Italien hinter sich hatten, auch mit Lukas Kamper, der eine sehr, sehr erfolgreiche Saison in Polen gespielt hat. Haben wir Spieler, die schon seit Jahren in der Nationalmannschaft dabei sind, auch Markus Böhme, und die jetzt gesagt haben, okay, wir gehen weiter, wir machen weiter, und man muss ja immer überlegen, die Spieler machen das ja pro bono, also das gibt jetzt nicht irgendwie riesig Geld dafür, es gibt eigentlich gar kein Geld dafür, sondern sie machen es einfach nur, um zu den großen Events mitzukommen und auch was einfach zurückzugeben dafür, was sie erhalten haben in ihrer Ausbildung, und das ist, kann man nicht hoch genug anrechnen, dass auch jetzt ein Georg Krosser zurückkommt, der durchaus Besseres zu tun hat, höchstwahrscheinlich im Sommer als Nationalmannschaft zu spielen. Man muss überlegen, er war das ganze Jahr in China ohne seine Familie. Und ich denke, diese Anerkennung kriegen die Jungs viel zu selten und auch die Mädels, die jetzt in der Nationalmannschaft unterwegs sind. Und man muss sich das einfach mal wieder in den Kopf rufen, was für Leistung sie bringen, ihren Körper einsetzen für die Nationalmannschaft, ohne da wirklich einen Mehrwert generieren zu können. Und das wird viel zu selten wertgeschätzt, meiner Meinung nach. Und von daher bin ich froh, dass wir es geschafft haben, so viele erfahrene Spieler und Spielerinnen einfach wieder ins Boot zu holen.
Ja, dann nimmst du jetzt mir zwei wichtige Punkte schon vorweg, eben auch diese Wertschätzung, wie du sagst, dass das Ganze weitestgehend freiwillig zu machen, wirklich finanziell ist das nicht lohnend, sondern es geht einfach darum, auch dieser Stolz für sein Land zu spielen, was ein wesentlicher Unterschied ja auch einfach ist zu anderen Sportarten, ohne jetzt konkret was zu nennen, wo man sagt, man macht das nicht, weil das lohnt sich nicht und lieber eine Pause machen und so. Und dann gerade da kommt eben die Personalie Georg Grosser als Beispiel wie gerufen, der das ganze Jahr unterwegs war in Korea, in China, in Katar und hast du nicht gesehen. Familie ist in Moers geblieben, eine Frau und die beiden Töchter, und hat sie nicht gesehen, hat natürlich mit dem Zeitunterschied, ist unheimlich schwer auch zu telefonieren, zu skypen, da die richtige Zeit zu finden. Und dass der jetzt sagt, ey, ich bin aber da, obwohl ich zurückgetreten bin, ich helfe bei der WM-Quali, weil ich glaube, dass ich der Mannschaft mit meiner Qualität und meiner Erfahrung weiterhelfen kann, pro bono, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und das, ehrlich gesagt, hätte ich das nicht erwartet.
Hätte ich auch nie erwartet. Aber man sieht einfach diesen Zusammenhalt, den es in deutschem Volleyball gibt, zu sagen, okay, mit den Jungs versuche ich das nochmal, weil jeder weiß, diese WM-Quali ist essentiell für den nächsten Olympiazyklus, um einfach die internationalen Punkte zu sammeln. Und von daher ist dieses Commitment, das da eingegangen ist, sehr hoch anzurechnen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass die Mannschaft diese Qualifikation in der ersten Runde schafft und somit dieses Vertrauen auch einfach wieder zurückgeben und diese Dankbarkeit einfach auch wieder zurückgeben kann, die wir einfach jetzt haben, dass solche erfahrenen Spieler mitgehen, um diese Qualifikation zu schaffen, die für uns sehr, sehr wichtig ist.
Dann schauen wir doch mal in diese WM-Qualifikation rein. Die Gegner werden sein in Lyon und das ist schon mal das erste Problem. Das findet in Frankreich statt und dann hat man noch Frankreich als Gegner. Ist das das Spiel eigentlich, auf das man diese Quali fast schon ein Stück weit reduzieren kann aus deutscher Sicht?
Ich denke schon. Also es ist einfach so, es ist leider so nur, dass der Erste sich direkt qualifiziert. Es ist eine Hammergruppe. Es werden sehr intensive Spiele und deswegen bin ich froh, dass natürlich auch die World League davor stattfindet, wo sich die Spieler ein bisschen einspielen können. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Zuschauer einfach nach Frankfurt kommen, sich die Georg Roser wieder anzuschauen, der mal wieder in Deutschland spielt und die anderen großen Volleyball-Stars, die wir haben und die Jungs versuchen, ein bisschen zu pushen für diese Weltmeisterschaft-Qualifikation.
Ja, absolut. Die anderen Mannschaften müssen wir natürlich auch noch nennen. Türkei, Ukraine, Aserbaidschan, Island. Auf dem Papier Türkei 24 in der Weltrangliste, Ukraine 33. Das ist dann schon mal ein Stück weit hinter Frankreich und Deutschland auf 9 und 11. Aber gefährlich in der Art und Weise der Emotionalität der Mannschaften.
Die Türkei immer. Also die Türkei weiß man nie, was sie wirklich spielen. Wenn die einmal sich, wir nennen das immer Hurra-Mannschaften, wenn die quasi einmal einen Lauf haben, dann sind die schwer zu stoppen. Und da ist es dort wichtig, einfach seriös in das Spiel ranzugehen und dann durchzuziehen. Aber wie du schon gesagt hast, das wichtige Spiel wird gegen Frankreich sein. Das ist wahrscheinlich das Finale dieser Qualifikation und ich hoffe, dass die Jungs das da anpacken.
Ja, schwierig, natürlich gegen Spieler wie Ngapet, Antonin Rosier und wie sie alle heißen, Tilly. Das ist eine ganz, ganz starke Truppe und da bin ich sehr gespannt. Zu diesem Duell ist es ja bei der Olympia-Quali damals nicht gekommen. Bei der WM 2014 habt ihr sie geschlagen, die Franzosen, im Spiel um Platz 3. Gutes Omen?
Ja, ich denke, wir haben sie auch schon bei der ersten Olympia-Quali für London geschlagen. Also es ist, sie liegen uns schon, man muss halt einen guten Tag erwischen.
Dann hoffen wir mal und ich muss dich korrigieren, die WM-Quali findet schon vor der World League statt, nämlich von 23. bis 28. Mai und die World League, zumindest in Frankfurt, ist dann erst am 2. bis 4. Juni. Aber dafür sind wir ja zu zweit.
Vielen Dank für die Korrektur.
Ja, gerne, gerne. Das ist ja Teamwork hier. Ja, bei der WM-Quali, ich habe mir da mal so ein paar Notizen gemacht, habe mir geschrieben, machbar, wenn man gegen Frankreich gewinnt, sowieso. Kann man sagen zu diesem Modus generell? Natürlich, du kriegst da nochmal was im Kalender, wenn du Zweiter wirst. Also ich denke, mit dem zweiten Platz, das sagt sich natürlich von außen immer leichter, aber kann man schon fast ein Stück weit planen. Ich denke nicht, dass in so einem Turnier, was ja auch dann letztendlich fünf Spiele umfasst für jede Mannschaft, dass da Türkei, Ukraine, Aserbaidschan oder Island stärker werden als Deutschland oder Frankreich. Und dann kommt man in diese nächste Runde. Sind da nochmal die Chancen vielleicht gesteigert im Gegensatz zu diesem Turnier für die deutsche Mannschaft?
Ja, es ist schwierig. Das ist natürlich dann erst im August und bis dahin ist eine lange Zeit. Die Jungs sind jetzt heiß aus der Liga, sind eingespielt und denke ich, das ist jetzt einfach die größte Chance, die wir haben. Generell ist natürlich so bei Weltmeisterschaften oder Olympia, dadurch, dass Europa so stark ist, ist es immer schwierig, überhaupt sich für diese Turniere zu qualifizieren und das allein ist meistens schon ein Riesenerfolg. Von daher bin ich sehr gespannt, wie der Weltverband auch diesen Modus einfach vielleicht auch mal aufweicht oder wie es dort weitergeht, weil es für uns Europäer natürlich super schwierig ist, zu den einzelnen Turnieren zu kommen. Und von daher ist aber auch sehr, sehr wichtig ist, einfach um die Punkte einfach mitnehmen zu können.
Ja, ganz bitter zu sehen war das ja bei der Olympia-Quali, dass wirklich nur die drei Teams aus Europa eben hinkommen, plus Italien, die gesetzt waren. Und also Wahnsinn eigentlich, was für Mannschaften auch nicht dabei waren. Also man hatte den Olympiasieger Russland dabei, den Europameister Frankreich und World League-Sieger Frankreich damals in der Olympia-Quali, Weltmeister Polen, dann mit Deutschland eine Mannschaft, die damals auch zu den Top-Mannschaften wirklich der Welt gehört hat, aktueller WM-Dritter. Dann hat man noch Mannschaften dabei wie Bulgarien, auch ein Riesenteam eigentlich damals gewesen, jetzt auch in der Neuaufbauphase, super veranlagte Mannschaften, dann auch die Finnen, die natürlich ein bisschen abfielen in diesem Turnier, aber man hat einfach eine unheimliche Dichte und es war klar, die Mannschaften, die aus Europa weiterkommen, spielen auch auf jeden Fall neben Brasilien um die Medaillen und da plädiere ich tatsächlich auch sehr für, dass man da schaut, dass man den Modus vielleicht insofern aufweicht, als dass man schaut, dass man nach Stärke der Kontinente vielleicht auch die Plätze vergibt.
Natürlich ist es so, dass bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften alle Kontinente vertreten sein müssen, aber die Frage ist, die Restplätze, mit wem man die auffüllt und wie viele Qualifikationschancen man einfach der Gesamtwelt quasi einräumt und nicht nur kontinentalspezifisch die Plätze verteilt. Das ist ein sportpolitisches Thema. Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal verändert wird oder in welche Richtung das jetzt weitergeht.
Sportpolitik ist ein sensationelles Stichwort, da machen wir gleich weiter. Vorher wollen wir aber auf die World League schauen. Im letzten Jahr war das enttäuschend, dass man da den Aufstieg nicht geschafft hat, aus deiner Sicht?
Man hat sich sicherlich mehr ausgerechnet. Enttäuschend würde ich jetzt so nicht formulieren. Wir haben einfach nicht das beste Wochenende erwischt, nicht die besten Spiele gezeigt und dann hat man auch verdient verloren. Natürlich ist die World League sehr, sehr wichtig, einfach um auch die Punkte zu erreichen und auch das die Spieler einfach motivieren zu können, den Sommer durchzuziehen. Aber ich denke, dieses Jahr haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, nach der Quali, die ja mittendrin liegt, da einfach die paar junge Spieler einfach dann weiter zu fördern zu können.
Ja, ich denke auch, dass die jungen Spieler gerade in Anbetracht dessen, dass die Älteren nochmal gefordert sein werden in der WM-Quali, da wird Andrea Gianni sicherlich eher auf die erfahrenen Kräfte bauen, dass die jüngeren Spieler ihre Einsätze in der World League bekommen und dass die jetzt auch einfach weiter sind. Und David Sosnheimer ist weiter als im letzten Jahr, Moritz Reichert ist weiter als im letzten Jahr. Alle haben sich einfach entwickelt und ich glaube, dass die Konkurrenzsituation in der Gruppe 2 auch einfach in der Gruppe 3 nicht so stark ist wie im letzten Jahr, weil einfach der Top-Gegner aus dem letzten Jahr fehlt mit Slowenien. Vize-Europameister damals daran ja gescheitert, im Halbfinale vorher und in der Gruppenphase war Deutschland ja eigentlich, wenn sie mit voller Mannschaft, Vital Heinen hat ja auch viel experimentiert, aber wenn sie mit der vollen Mannschaft angetreten sind, eigentlich waren die Gegner auch meist chancenlos.
Ja, die Gruppe 3, denke ich, spiegelt nicht das Niveau wider, das wir als Nationalmannschaft haben und da muss unser Ziel sein, einfach aufzusteigen.
War das damals die richtige Entscheidung, aber zugunsten der, also man muss sagen, die deutsche Mannschaft ist eigentlich eine Mannschaft, die rein sportlich sich für die Gruppe 1 qualifiziert wäre. Damals zurückzuziehen, in die Gruppe 3 zurückzugehen, 2015 zugunsten der neu ausgetragenen European Games in Baku?
Ich denke schon, also es war damals in diesem Jahr war natürlich das große Ziel die Olympia-Qualifikation und da war es besser, die Spiele in Baku zu spielen und da einfach die europäischen Punkte noch mitnehmen zu können. Natürlich jetzt langfristig gesehen, ja, war es ein Niederschlag für uns, aber wie gesagt, ich denke, jetzt gerade sowieso nach dem Umbruch, nach dem Olympiazyklus, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, den jungen Spielern die Möglichkeit zu bieten, sich auf nur so einer Bühne präsentieren zu können, wo sie einfach den Druck nicht haben und wo sie auch sich ausprobieren können.
Hat aber dann in Anbetracht der Tatsache, dass man ja langfristig dann doch wieder sich mit dem Besten der Besten messen will, der Aufstieg doch eine hohe Priorität?
Ja, auf jeden Fall. Zusammen mit der World League WM-Qualifikation ist es dieses Jahr, denke ich, die Top-Ziele, die wir als Nationalmannschaft haben, die wir verfolgen wollen.
Und World League ist natürlich das Stichwort. Wir werden mit meinsportradio.de vor Ort sein, werden die Spiele aus Frankfurt von der Vorrunde übertragen und natürlich das ganze Turnier im Auge behalten bei Block und Spike. Und im Zuge dessen könnt ihr was gewinnen. Und zwar gibt es zwei Tickets für das ganze Turnierwochenende vom 2. bis 4. Juni in Frankfurt. Die könnt ihr gewinnen. Einfach auf der Facebook-Seite von meinsportradio.de euch mal reinklicken. Dort den Beitrag kommentieren, mit wem ihr gerne zum Spiel bzw. zu den Spielen gehen würdet. Und zack, habt ihr die Chance auf zwei Tickets und einen unterschriebenen Ball, von allen Spielern unterschriebenen Ball samt Übergabe mit einem der Nationalspieler. Das klingt doch nicht so verkehrt, oder?
Also sensationell, den Ball hätte ich auch gerne.
Kannst dich ja bewerben, kannst ja mitmachen beim Gewinnspiel. Klickt euch rein und wir sind dann gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder da mit Sportpolitik. Endlich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.